Kennt ihr auch noch diese Momente, wo man aufgewacht ist von einem schrecklichen Albtraum? Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, war im Traum, man ist schweißgebadet. Und dann wacht man auf und rings um einen nichts als lähmende Dunkelheit. Der Traum fühlt sich absolut echt an. Die Kälte kriecht unter die Decke. Und man hat nur einen einzigen Wunsch: Licht. Und dann plötzlich geht am Ende vom Flur so ein ganz kleines Licht an und betritt unser Zimmer. Es ist ein Licht, welches die Dunkelheit vertreibt. Unsere Person gehört, die wir am meisten lieben, nämlich Vater oder Mutter. Und dann legt die Person so die Hand auf den Kopf und sagt: Du hast wohl was Schlimmes geträumt. Hab keine Angst, ich bin da. Und plötzlich fällt es von uns und es ist alles gut. So ähnlich ging es auch 12 Jungs. 12 Jungs, die mit ihrem Trainer eigentlich einen schönen Ausflug machen wollten. Bei ihnen war es plötzlich nicht ein Albtraum, sondern echte Realität. Sie saßen gefangen in absoluter Dunkelheit. Dunkler ging nicht mehr. Was war passiert? Sie wollten eigentlich in ihrer Höhle noch als Fußballgruppe in Thailand einen Ausflug machen. Und plötzlich wurden sie überrascht von einer Überschwemmung und sie mussten immer weiter hinein in die Höhle fliehen, um Sicherheit zu bekommen. Und es gab keinen Rückweg. Von Tag zu Tag schwand ihre Hoffnung. Sie wussten, wenn nicht irgendwann ein Licht kommt, dann sind wir für immer verloren. Doch dann nach 10 Tagen geschah das Unglaubliche. Plötzlich vom Wasser unter ihnen kam ein ganz kleiner Lichtstrahl. Und es vergingen wenige Sekunden und eine Stirnlampe hatten ihr Gesicht geleuchtet. Taucher hatten sich den Weg zu ihnen durchgekämpft. Und sie wussten, es gibt wieder Hoffnung. Für diese 12 dort in Thailand war das Licht, Standeslicht für Leben, für Hoffnung, für eine neue Perspektive. Auch wenn die Rettung später noch sehr kompliziert wurde, konnten am Ende alle 12 Jungs und der Trainer wieder nach Hause in die Arme ihrer Eltern. Ja, wenn wir an Weihnachten überall Lichter anzünden, dann verstehen wir das Licht nur dann richtig, wenn wir es mit Rettung in Verbindung bringen. Für viele heute ist das, was wir hier machen mit den Lichtern, einfach nur romantisch, was Schönes, was Feierliches. Aber Weihnachten ist zu Recht ein Fest der Lichter, wenn es uns auf den hinweist, der als Retter kam, um auch uns von der Dunkelheit zu befreien. Was dieses Licht ganz konkret bedeutet, welche Auswirkungen es hat, zeigt uns der Bibeltext. Wir lesen deshalb aus 1. Johannes 1, 3 bis 10. Wer eine Bibel hat, darf gerne mitlesen und sonst einfach zuhören. Ich lese es ja vor. Johannes 1, die Verse 3 bis 10. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und da schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keinerlei Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und leben in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn Johannes hier schreibt, dann schreibt hier einer, der selber dabei war, als diese göttliche Rettungsaktion passiert ist. Es ist einer, der hat es erlebt. Und deshalb in den Versen, die ich nicht gelesen habe, betont er das immer und immer wieder, was wir gehört und gesehen haben, Vers 1. Sogar was wir betastet haben. Und noch in Vers 2, und wir haben es gesehen, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben. Das ist es, was Johannes verkündigt. Eine Verkündigung basierend auf Augenzeugen. Es war keine Offenbarung, nicht irgendeine Vision, sondern sie haben es selber hautnah miterlebt, gesehen. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Er kommt auf unsere Erde. Sie waren dabei, als er die Wunder getan hat. Sie haben mit ihm gegessen. Sie haben mit ihm Gemeinschaft gepflegt. Und dann kam dieser Tag, da haben sie erlebt, wie Jesus am Kreuz starb. Johannes hat es selber gesehen. Aber er hat noch mehr gesehen. Er hat gesehen, dass Jesus auferstanden ist und er hat mit ihm gefrühstückt. Und dann hat er erlebt, wie Jesus in den Himmel ging mit dem Versprechen, ich komme wieder und hole euch dann für immer zu mir. Das alles war so real, dass er nicht anders konnte, als bis ans Ende seines Lebens diese Botschaft zu verkünden. Er wurde dafür gefoltert, verbannt, gequält, aber er hat nicht davon gelassen. Warum? Weil der Auferstandene nicht nur im Himmel war, sondern mit ihm Gemeinschaft gepflegt hat, mit ihm ganz persönlich, und es konnte ihm keiner nehmen. Und jetzt schafft es genau dieser Johannes in seiner, finde ich, sehr eigenen Art, in nur einem Satz die Botschaft zusammenzufassen, die er über mehrere Jahre von Jesus gehört hat. Vers 5. Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Was für eine Botschaft. Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Ja, was meint Johannes mit dieser Aussage? Als erstes geht es hier um eine ganz, ganz klare Abgrenzung. Gott ist Licht. Und zwar so sehr, dass in dem Licht auch kein Grau ist. Kein Graubereich. Es ist absolut Licht. So ist Gott. Finsternis gibt es bei ihm nicht. Das Beispiel ist so eindeutig, dass wir das sofort eigentlich verstehen. Wenn ich zu Hause morgens aufwache, dann muss ich meiner Frau nicht sagen, schalt jetzt bitte, Schatz, die Dunkelheit aus und mach das Licht an. Nein, das ist eine automatische Folge. Wenn das Licht angeht, verschwindet die Dunkelheit. Und genau das ist das Anliegen von Johannes. Bei Gott gibt es nur Licht und dieses Licht ist so voller Kraft, dass Dunkelheit für immer verschwindet. Das heißt, wer Jesus folgt, der weiß, es gibt einen, dem kann die Dunkelheit nichts anhaben, der ist so viel stärker als das Licht. Wir haben also einen Gott, der die Finsternis besiegt hat. Das ist das, was ihn ausmacht. Mir ist aber sehr wichtig, dass wir diese Aussage richtig verstehen. Was möchte Johannes uns mit dem Licht näher bringen? Wenn hier von Licht Rede ist, dann ist es nicht wie hier bei den Kerzen irgendwas Physikalisches. Es ist auch nicht einfach eine Energie, wie das vielleicht Esoteriker gern für Jesus verwenden. Nein, wenn Gott Licht ist, dann ist es Jesus, der als Retter auf diese Welt kommt. Wenn wir Gott nur als Energie verstehen und nicht als Retter, dann wäre das wie wenn diese Jungs in der Höhle einen Lichtstrahl erlebt hätten. Das hätte ihnen für ein paar Momente bestimmt Hoffnung geschenkt, oder? Es hätte ihnen irgendwie die Neugier geweckt, dass vielleicht was Größeres beginnt. Aber es hätte sie nicht gerettet, wenn hinter diesem Licht nicht auch die Retter gestanden wären. Genauso fatal ist es, wenn Jesus für uns nur eine Lichtquelle ist unter vielen anderen, dann hätte er für uns, wäre er für uns nicht der Retter. Dann würden wir genauso verzweifelt enden, wie wenn bei den Jungs kein Retter gekommen wäre. Ja, Johannes war überzeugt, wenn Jesus und Gott Licht ist, dann bedeutet das Leben. Das macht er selber deutlich in seinem Evangelium im ersten Kapitel. Da schreibt Johannes, in ihm, in Jesus war das Leben. Und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Ich möchte es nochmal betonen, wenn Jesus für dich nicht mehr wie eine Energiequelle ist, dann gehst du an dem vorbei, was Gott hier sagen möchte. Wenn Gott Licht ist, hat es aber noch viel mehr zu bedeuten, dann ist er nicht ein Scheinwerfer, der plötzlich in unser Leben dringt und uns bloßstellt und dann wieder verschwindet. So hat Johannes Gott aber nicht kennengelernt. Wofür steht das Licht dann? Ich möchte es euch zuerst mit einem Bild verdeutlichen und dann auch noch begründen. Für Johannes steht diese Tatsache, dass Gott Licht ist, wie für so eine Laterne. Eine Laterne im Haus des Vaters. Ein Licht, das nicht wärmer sein kann und uns einlädt in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, zum Ort tiefster Geborgenheit und einer Freude in Fülle. Ich möchte es euch vorlesen in Vers 3 und 4. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus. Und da schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, mit Jesus, dem Sohn und mit allen, die Jesus lieben. Aus dieser Gemeinschaft entsteht Freude, die Fülle. Ja, das Licht Gottes möchte in unserem Leben Dinge aufdecken, das Dunkle vertreiben, das Schädigende ans Licht bringen, aber niemals, niemals, um uns bloßzustellen. Als der verlorene Sohn nach Hause kam zum Vater, hat er genau das erlebt. Wer sich ans Licht begibt, der steht tatsächlich nackt und bloß vor Gott, aber nicht bloßgestellt, sondern vollkommen erkannt und dennoch geliebt. Genau das ist passiert beim verlorenen Sohn. Als er kam, war das Erste, was er erlebt hat, die Arme des Vaters. Und dann hat er einen Mantel übergeworfen bekommen, das alle Blöße bedeckt hat, und einen Ring. Ein Ring als Zeichen für die Würde und für Vollmacht, die wir beim Vater erhalten. Darf ich an dieser Stelle eine ganz persönliche Frage stellen? Was geschieht mit dir, wenn du hörst, Gott ist Licht und in ihm gibt's keine Finsternis? Macht es dir Angst oder führt es dich in Gottes Gegenwart? Schaut, es gibt eine falsche Angst vor Gott, eine, die uns wie Adam und Eva hinter Büsche führt, wo wir uns verstecken, wo wir zudecken, was wir gemacht haben. Aber es gibt eine ehrfürchtige Angst, die mich vor der Größe Gottes erzittern lässt und gleichzeitig so gewaltig hinzieht in den Ort, wo ich weiß, da bin ich geliebt und wertgeschätzt. Da erlebe ich Annahme, Liebe und Heilung. Ein Ort, wo gratis Versteckspielen aufhören darf, weil hier Scham und Angst keinen Platz mehr hat. Wisst ihr warum? Weil Gott alles über mich weiß. Alles. Wirklich alles. Und sich nicht schämt, mich sein Kind zu nennen. Vielleicht ist Gott für dich auch noch der Spaßverderber. Dann möchte ich dich ermutigen, dich mal damit zu beschäftigen, was passiert, wenn Gottes Licht in Aktion tritt. Selbst als Gott gesprochen hat, es werde Licht, und das war das Erste, was er tat beim Schöpfungsbericht. Wisst ihr, was entstand? Farben, Leben und die Schönheit. Wie viel mehr gilt es, wenn das lebendige Licht Jesus Christus in unser Leben tritt? Vielleicht ist Gott für uns aber auch nur noch der Kuschelige, der Romantische, der, von dem ich alles bekomme, ab der sich gefälligst aus meinem Leben raushalten soll. Auch hier haben wir eine ganz falsche Vorstellung von Gott. Ist es nicht so, dass Gemeinschaft, die tiefste Gemeinschaft, nie über Missstände hinweggehen kann? Wenn Gott Licht ist, darf ich auch alles Schlechte vor ihm offenlegen, zum Vorschein bringen, mich korrigieren und zurechtbringen lassen und erleben, genau hier entsteht die tiefste Freiheit, nämlich in Gottes Gegenwart. Genau das ist das Anliegen von Johannes, und wenn wir jetzt weiter schauen in den Versen 6 bis 10, kommt er nochmal auf den Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, wenn wir diese Verse lesen, dann gibt es hier dreimal, beginnen die alle drei mit dem Satz, wenn wir sagen. Wenn wir sagen, und dann kommt eine Falschaussage, die Johannes korrigiert. Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis. Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde. Vers 10, wenn wir sagen, wir haben nie gesündigt. Gottes Wort nennt hier drei Bereiche der Selbsttäuschung. Es beginnt mit dem, was wir nach außen tun, mit unserem Bild nach außen, das, was uns immer wieder so prägen möchte, möglichst ein gutes Bild abzugeben. Lüge nach außen, Heuchelei, eben fromm reden, aber im Dunkeln leben. Dann geht es um Lüge nach innen, dass ich mich selber betrüge, sich selber für besser halten, als wir sind. So tun, als hätten wir keine Sünde mehr. Und zum Schluss Lüge gegen Gott. Und wir sagen, wir haben doch gar nicht gesündigt. Ein ganz klarer Widerspruch gegen Gottes Wahrheit. Ich beginne mit dem Letzten. Genau das ist die Botschaft der Bibel. Ja, Gott ist Licht, aber in uns ist Finsternis. Hier ist ein starker Gegensatz zwischen Gott und uns. Und Finsternis isoliert immer. Finsternis isoliert. Die stärkste Form der Finsternis in unserem Leben ist die, dass wir uns um uns selber drehen. Ein Leben für mich, das ist Finsternis. Warum? Weil es Gottes Idee von Leben widerspricht. Denn Gott ist Gemeinschaft, durch und durch. Und wenn ich mich um mich drehe, ist es Finsternis, weil es Gottes Gedanken der Gemeinschaft widerspricht. Damit müssen wir erstmal klarkommen, das erstmal erkennen. Und ich glaube, das größte Problem ist, dass wir, wie in so einer Höhle, es uns ganz schön bequem gemacht haben, wie wenn diese 12 Jungs in der Höhle sich wunderbar eingerichtet hätten. Aber am Ende hätten sie genau gewusst, es kommt der Tag, da kommt das Ende. Wie schön wir es uns auch gemacht haben, irgendwann reißt unser Lebensfaden. Doch am Ende durften diese Jungs erleben, das Leben außerhalb der Höhle ist was ganz anderes. Eines, das wir mit dem Wort Fülle beschreiben dürfen. Ja, wir können uns herausreden, wir können sitzen bleiben. Es kostet etwas, aus unserer eigenen selbstgerechten Höhle herauszutreten. Jesus drängt uns nicht dazu, aber er lädt uns ein. Wer sich Jesus nähert, und das darf ruhig, fragend und vorsichtig sein, aber wer sich ihm nähert, erkennt, das Leben in der Finsternis macht mich kaputt. Bei Jesus entsteht Freiheit. Ich möchte aber klar betonen, unser Bibeltext heute Morgen richtet sich vorab an uns als Nachfolger von Jesus. Warum? Weil auch wir immer wieder dazu neigen, die Gemeinschaft mit Jesus zu meiden. Und hier hat mich dieser Bibeltext persönlich wahrscheinlich am meisten angesprochen. Wie deutlich und klar ist hier Gottes Wort? Es macht deutlich, unser Hauptproblem ist nicht, dass wir sündigen. Das Fatale, wenn wir als Christen sündigen, ist ganz bestimmt nicht, dass wir wieder versagt haben, sondern dass wir beginnen, die Gemeinschaft mit Christus zu meiden, die alten Muster wieder beginnen zu greifen. Heuchelei zum Beispiel. Wir reden schön, was wir getan haben, und nennen Sünde einfach nur noch einen Fehler. Wir tragen unsere dunklen Geheimnisse mit uns rum und tun so, als wären wir die absolut Gerechten. Schuld abstreiten und leugnen, sich selber besser darzustellen, als wir sind. Ich kenne das so gut aus meinem Leben, besonders mit meinen Kindern. Ich bin da Meister darin, wenn sie mich ertappen, die Schuld wegzuschieben. Scham, Angst, Rechthaberei, Rechtfertigung, Ehrsucht, vieles mehr hält uns gefangen. Wir laufen genau damit weg vom Licht, hinein in die Dunkelheit, statt hin zu Christus, bei dem Vergebung herrscht. Gerade das ist doch die frohe Botschaft des Evangeliums. Wir müssen nicht erst aufhören zu sündigen, bevor wir zu Jesus kommen dürfen. Und auch heute als seine Nachfolger müssen wir nicht erst die falsche Tat besiegen, bevor wir zu Jesus kommen, sondern gerade in seiner Gegenwart, ich möchte es nochmal sagen, in seiner Gegenwart erleben wir doch, dass er uns frei macht, dass er uns verändert. Reinheit von Sünde und Freiheit von Schuld erleben wir deshalb in dem Maß, wie wir die Gegenwart von Christus suchen. Was für eine Freiheit. Reinheit von Sünde, Freiheit und Veränderung erleben wir in dem Maß, wo wir die Gegenwart von Jesus suchen. Schaut, wer das richtig versteht, der wird niemals mit der Sünde einfach spielen. Es ist auch nicht leicht auf die Schulter nehmen. Denn wenn wir die Gemeinschaft mit Jesus geschmeckt haben, dann wissen wir, dass die Heiligkeit Gottes eben gar keine Sünde dulden kann, aber gleichzeitig ihn alles dazu bewegt hat, uns davon frei zu machen. Und er liebt es, uns zu vergeben. Genau das ist das Anliegen von Johannes. Er möchte uns in diese Gegenwart hineinführen. Ich möchte es nochmal festhalten, ganz deutlich an dieser Stelle. Was ist das Anliegen von Johannes? Habt ihr es mitbekommen? Was ist das Anliegen von Johannes? Warum schreibt er? Damit wir Gemeinschaft haben, richtig? Mit Gott, dem Vater, mit Jesus, all seine Geschwister, und aus dieser Gemeinschaft Freude, die Fülle. Das ist das Anliegen von Johannes. Und deshalb schreibt er hier nicht mit diesem erhobenen Finger, sondern mit einem ganz tiefen Hirtenanliegen. Er wünscht dir und er wünscht mir die Gemeinschaft, die er bei seinem Vater im Himmel und bei Jesus Christus erlebt hat. Was ist jetzt die Alternative zu Heuchelei, Selbstbetrug und Abstreiten von Schuld? Ich zeige es euch, Vers 7. Wenn wir im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, haben wir Gemeinschaft mit Jesus. Vers 9. Wenn wir unsere Schuld bekennen, ist Gott treu und gerecht, nicht wir. Und drittens, hier ist nicht ganz so offensichtlich, weil er die negative Folge beschreibt, dann hat sein Wort keinen Raum mehr. Ja, was ist das Gegenteil? Wir suchen Gottes Wort, weil sein Wort Gemeinschaft bedeutet mit dem, der zu uns spricht. Das heißt, wir können nicht behaupten, wir lieben die Gemeinschaft mit unserem Herrn, aber das hier ist uns egal. Das ist unmöglich. Ich möchte schrittweise durchgehen. Wie sieht denn jetzt ein Leben im Licht aus nach Johannes? Erstmal ist es eines, dass die absolute Freiheit kennt, vor Gott stehen zu dürfen und vollkommen von ihm angenommen zu sein. Nicht wegen meiner toller Tat, nein, weil er mich innig liebt, weil er sich entschieden hat, mich zu lieben. Weil Gott ist Licht, und das dürft ihr selber mal entdecken, im ersten Johannes austauschbar ist mit dem Begriff Gott ist Liebe. Leben im Licht heißt, sich von Gottes Gnade verändern zu lassen. Darauf zu vertrauen, dass nur Jesus kann, was ich nicht kann. Dass eben aus der Gemeinschaft mit Jesus nicht nur Sündenvergebung entsteht, sondern ein Leben, das das Licht widerspiegelt. Ein Leben, wo Befähigung erlebt. Ein Leben, wo ich so wandeln kann, dass ich erlebe, die Gegenwart Gottes verändert mich beständig. Es ist das schönste Leben, was wir uns vorstellen können. Eines, wo ich völlig bloß vor Gott unterwegs bin, ohne irgendwas verdecken zu müssen und wissen, er ist mit mir zufrieden. Und hier ist ein ganz wichtiger Schritt, das Bekennen. Weil Bekenntnis das Gegenteil von Vertuschen ist, richtig? Wer bekennt, vertuscht nicht mehr. Warum bekennen? Ja, weil Bekenntnis Offenheit darstellt, Ehrlichkeit. Weil Bekennen deshalb der Weg ist, ans Licht zu treten. Weil beim Bekennen Gemeinschaft entsteht. Weil wir vollkommen ehrlich miteinander sein dürfen. Bekennen, ich glaube, ihr seid mit mir einig, oder bekennen kann ich eigentlich alleine gar nicht tun. Es ist immer, Bekennen ist immer ein Schritt zum Gegenüber, wenn ich was bekennen will. Ein Bekenntnis benötigt gerade ein Gegenüber. Wir suchen also jemand auf, wenn wir bekennen. Und bei Gott ist dieses Bekennen immer mit Freiheit und Gemeinschaft verbunden. Nie mehr mit Strafe oder Vorwurf. Warum? Es steht hier schwarz auf weiß. Weil Gott treu und gerecht ist. Weil er die Sünde vergeben hat. Weil sein Blut uns frei macht von aller Schuld. In der Seelsorge habe ich schon erlebt, und es kann auch uns immer wieder beschäftigen, wie viel müssen wir denn bekennen, um Vergebung zu erleben? Wann ist genug bekannt? Wann haben wir genug bekannt? Und es kann uns eine ganz komische Sache führen, wenn wir die Vergebung an der Tiefe des Bekenntnisses festmachen. Schaut, als der verlorene Sohn nochmal zum Vater kam, wie viel hat er bekannt? Wie lange hat er geweint? Ich weiß es nicht. Aber da steht, Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor dem Himmel. Was war das Entscheidende? Ja, dass er zum Vater kam. Das war das Entscheidende. Und beim Vater entsteht doch beständig Reue, Buße, tiefere Einsicht, dass ich erkenne, wie ich bin. Wenn ich Vergebung an meinem Bekenntnis festmache, dann ist auch das Heil bei mir verankert und nicht bei dem, der mich heil macht. Buße und echte Reue wird uns immer wieder dort geschenkt, wo wir zu Jesus kommen. Die Gemeinschaft, die Johannes hier vor Augen hat, ist übrigens eine sehr interessante. Er sagt, mit dem Vater, mit dem Sohn und mit wem noch? Das ist nicht das Ende. Auch mit uns, unter uns Gläubigen. Deshalb ist es für mich selbstverständlich, dass wenn ich mich verfehlt habe, nicht nur vor Gott bekenne, sondern auch vor meine Geschwister. Sei es meine eigenen Kinder, sei es meine Frau, sei es meine Gemeindeglieder. Denn auch hier leidet die Gemeinschaft. Und dann gibt es noch was anderes, das ich hier einfügen möchte oder erwähnen. Bekenntnis vor jemand anderem kann helfen, wirkliche Freiheit zu erleben. Besonders dann, wenn Sucht im Spiel ist, Wähl Bekenntnis vom Bruder oder Schwester, meinen Entschluss ans Licht zu treten, einfach nochmal unterstreicht. Und ich habe das schon öfters erlebt, da kommen Menschen und sagen, ich habe es immer wieder Jesus bekannt. Besonders dort, wo sexuelle Versuchung im Spiel ist, Abhängigkeit oder heimliche Muster. Und man wird einfach nicht frei. Und man denkt, ich bin der Einzige, der damit kämpft. Und dann kommt man und hat den Mut, vor jemand zu bekennen und erlebt, da entsteht ein Wunder, nämlich dass ich plötzlich nicht mehr alleine trage, sondern das geschieht, was im Galater steht, einer trage des anderen Last. Und wir gemeinsam erleben Christus im Bruder, in der Schwester. Ich will nochmal klar betonen, Bekenntnis steht niemals für Leistung. Bekenntnis steht für Offenheit, denn das macht Gemeinschaft aus. Die tiefste Gemeinschaft ist doch die, wo ich nichts mehr zu verbergen habe. Und ich weiß, ich bin bedingungslos geliebt. Das ist Freude in ihrer Vollendung. Ich kenne ein Zuhause, wo ich absolute Geborgenheit erlebe, in der Gemeinschaft mit meinem Herrn und mit meinem Vater. Und ich darf so ehrlich vor ihm stehen, weil ich weiß, er weiß eh alles über mich, aber er steht zu mir. Und hier in dieser Gemeinschaft, nur in dieser Gemeinschaft, entsteht das Wunder, dass ich verändert werde. Immer mehr das Licht widerspiegle, das Jesus ist. Gegen Ende noch der letzte Punkt, das Lesen von Gottes Wort ist Pflegen von Gemeinschaft. Und deshalb ist stille Zeit, deshalb ist Gemeindebesuch nicht lästige Pflicht, sondern Pflege meiner Gottesbeziehung. Und da geht es auch nicht um die Menge in erster Linie, die wir lesen. Vielleicht genügt mal nur ein Vers und ich habe schon genug drüber nachzudenken. Und dann gibt es diese Momente, die kenne ich auch, da spricht mich irgendwie gerade gar nichts an, wenn ich Bibel lese. Vielleicht die Geschlechtsregister oder was auch immer. Das macht nichts, solange es nicht ein Dauerzustand ist. Warum? Es geht doch um was? Gemeinschaft oder nicht? Ganz ehrlich, es gibt gar nicht so wenige Tage vielleicht, da habe ich Gemeinschaft mit meiner Frau und sie hat mir nichts Neues zu sagen. Aber es ist trotzdem gut und es tut uns gut. Und genauso kann das auch mit Jesus sein, wenn wir Gemeinschaft haben. Wer sein Wort nicht mehr liest und Gemeinschaft mit anderen nicht mehr sucht, muss sich deshalb auch nicht wundern, wenn wir plötzlich merken, ich verliere die Freude an meinem Herrn. Das ist eine ganz normale Folge, weil Johannes will uns das Anliegen zeigen. Freude ist sein Anliegen und es hat mit Gemeinschaft zu tun. Das darf niemals als Drohung verstanden werden, sondern Gott lädt uns ein. Wenn du gerade keine Freude hast beim Bibellesen, dann gibt es doch einen Weg, Offenheit. Offenheit ist der Weg, dass du wieder Freude erlebst. Ja, wir haben heute gesehen, Gott ist Licht. In ihm ist überhaupt keine Finsternis. Und wir haben festgestellt, wenn Gott es sagt, ist er kein Licht, das uns bloßstellt wie so ein kalter Scheinwerfer, sondern es ist eine Laterne im Fenster des Vaterhauses. Eine, die uns einlädt in eine tiefe Gemeinschaft mit Vater, mit dem Sohn und auch mit seinen Kindern. Möge die Adventszeit mit all ihren Lichtern uns neu zu diesem einen führen, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Wenn dir heute noch diese Gemeinschaft fehlt, diese Freude, die dort entsteht, dann möchte ich dich ermutigen, ehrlich, aufrichtig, wie der verlorene Sohn zum Vater zu kommen. Das nennen wir Beten. Such dir jemanden, dem du vertraust und geh doch den Weg zu Jesus. Aber der Text hat uns, vor allem uns Christen heute, was zu sagen. Wie schnell sind wir wieder gefangen in Selbstmitleid? Wie schnell sind wir wieder gefangen im Vertuschen, im Bessertun, als wir sind? Unser Bibeltext möchte uns einladen, die Gemeinschaft mit Jesus zu suchen. Ehrlich, offen, aufrichtig und erleben. Hier entsteht Veränderung. Wer ans Licht kommt bei Jesus, kommt nicht in die Verdammnis, sondern in eine Gemeinschaft mit dem, der das Leben ist. Eine ewige Gemeinschaft. Dazu wünsche ich euch Gottes Segen und möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, vielen Dank für dein Wort. Danke, dass dein Wort lebendig ist. Danke, dass du zu deinem Wort stehst. Und du bist gekommen, um uns eine Gemeinschaft zu ermöglichen mit dem allmächtigen Gott. Das ist zu tief, um es in diesem Moment zu erfassen. Aber wir dürfen es ergreifen. Staunend, anbetend vor dir stehen, weil du wert bist, unsere Anbetung zu bekommen und unser ganzes Leben. Hilf uns, dieses Jahr an Weihnachten besonders die Gemeinschaft mit dir zu suchen. Amen.